Barrierefreiheit nimmt bei der Entwicklung von Videospielen einen immer größeren Platz ein und soll dafür sorgen, dass alle Menschen Videospiele genießen können. Gaming ohne Grenzen, ein Projekt der Fachstelle für Jugend, Medienkultur NRW, richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 12 und 27 Jahren und versucht, dies zu fördern bzw. den Dialog darüber voranzutreiben. Julius Ricken ist Mitarbeiter der Fachstelle und Teil des Projekts und mit ihm habe ich mich vor der Sendung getroffen, um über Gaming ohne Grenzen zu sprechen. Wie genau sieht deine Arbeit bei dem Projekt Gaming ohne Grenzen bzw. bei der Fachstelle für Medien aus?
Vielleicht erzähle ich einmal, wie das Projekt geplant ist und wie es gedacht ist und wie Corona uns da ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat und wie wir versucht haben, das ein bisschen zu umgehen. Hauptbestandteil vom Projekt sind quasi die inklusiven Jugendgruppen. Das heißt, die Spiele mit Jugendlichen direkt auf Barrieren zu testen, mit den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen, dann irgendwie eine coole, gute Gruppendynamik hinzubekommen, und dann eben die Ergebnisse aus den Gruppen niederzuschreiben, auf die Website zu stellen, das irgendwie zu pflegen. Und das ist schon so der Hauptbestandteil des Projektes. Und dann kommen natürlich immer noch mal kleinere Sachen dazu, teilweise irgendwie Vorträge oder Workshops, die für das Thema sensibilisieren sollen, oder noch mal Artikel schreiben, die jetzt nicht speziell auf ein Spiel bezogen sind, sondern das ganze Thema ein bisschen weiterfassen. Momentan sind wir sehr eingeschränkt, oder momentan wird es ein bisschen besser. Wir waren die letzten Monate sehr eingeschränkt, weil natürlich durch Corona und durch den Lockdown die Jugendzentren geschlossen werden mussten und wir dann nicht quasi unsere Kernarbeit machen konnten. Wir konnten nicht in die Jugendzentren reingehen und da unsere Arbeit machen.
Was sind aus deiner Sicht so die Hauptprobleme im Bereich Gaming, wenn es so um das Thema Barrierefreiheit geht?
Ja, so vielleicht die Hauptprobleme sind ein Unwissen darüber, was herrscht, welche Probleme es gibt und auch teilweise, wie schnell manche Probleme eigentlich aus der Welt geschaffen werden könnten, wenn man auf ein, zwei, drei Kleinigkeiten achtet. Ich denke, das ist ein ganz großes Problem, mit dem man immer wieder konfrontiert ist.
Du hast ja gerade schon diese Jugendgruppen erwähnt und in dem Rahmen werden ja auch immer sich die Spiele dann gemeinsam vorgenommen und geguckt, wie barrierefrei ist das, wo stößt das Ganze an seine Grenzen. Wenn ihr Spiele auf diese Art und Weise, sage ich mal, testet, worauf achtet ihr genau, beziehungsweise wie sieht der Prozess dahinter aus?
Wir haben so für uns selber das ganze System in so vier Oberbereiche geteilt. Das heißt, wir schauen uns Spiele in vier Bereichen an. Das ist einmal der Bereich Steuern. Das ist so die ganze Motorik. Wie sind die Eingabemethoden im Spiel? Wie funktioniert das, wenn man vielleicht motorisch eingeschränkt ist und die Hände nicht so gut bewegen kann? Dann die Bereiche Hören und Sehen. So ein bisschen selbsterklärend, ne? Also, wie ist das Spiel, wenn man nicht so gut hören kann, mit Höreinschränkungen zu tun hat? Dasselbe eben auch fürs Sehen. Und dann nochmal der Punkt Farbfehlsichtigkeit, so der Klassiker Rot-Grün-Schwäche. Wie kann das Spiel das zum Beispiel ausgleichen? Und der letzte Punkt ist dann der Punkt Verstehen, wo wir so das Ganze drum und dran anschauen und wie ist das Spiel barrierefrei für Menschen mit einer Lernbehinderung zum Beispiel. Wie gut werden die Sachen erklärt? Wie gut sind Informationen abrufbar und so weiter? Das sind so die einzelnen Bereiche. Und dann geht es quasi einmal darum, natürlich, wenn wir Jugendliche haben, die direkt betroffen sind, dass die auch einfach testen. Wenn wir jetzt einen Jugendlichen haben, der beispielsweise eine Seheinschränkung hat, dass der dann auch der Experte ist oder die Expertin in dem Moment. Und der oder die kann dann auch sagen, hey, da ist die Schrift eindeutig zu klein, das kann ich irgendwie so nicht lesen. Jetzt kann man natürlich ja nicht steuern, wer in die Gruppen kommt und wer nicht. Natürlich sind wir inklusiv und bewerben das auch. Das heißt, teilweise müssen wir auch einfach so auf andere Dinge achten, die man sich im Vorfeld überlegt hat, die man vielleicht so einfach mal nachschauen kann, um dann auch mit den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen, um so ein bisschen auch eine Rollenübernahme anzufeuern, dass man dann beispielsweise sagt, hey, wir machen jetzt einfach mal den Ton am Fernseher aus und obwohl auch keiner eine Höreinschränkung von uns hat, simulieren wir das jetzt mal und schauen mal, ob das Spiel trotzdem noch spielbar ist und trotzdem noch Spaß macht.
Ist es denn schwer, genau in diesen Aspekten, wenn es um das Thema Beeinträchtigung oder Behinderung geht, in solchen Testszenarien sowas wie allgemeingültige Regeln und Vorsätze, nach denen ihr die Sachen dann beurteilt, anzulegen, weil ich stelle mir das sehr schwierig vor, weil ja nicht jeder der gleich eine Sehbeeinträchtigung hat, die gleiche Sehbeeinträchtigung hat wie, sage ich mal, der nächstbeste Mensch.
Ja, das ist auch schwer und das ist auch bei so einem Medium wie Videospielen einfach sehr schwer pauschal zu beantworten, weil natürlich auch jedes Spiel irgendwie anders ist, jedes Genre ist anders. Ich sage es mal irgendwie im Vergleich zu Filmen, wo man einfach sagen, okay, der Film braucht Untertitel und dann hat der Untertitel. Ist das natürlich, kann das bei Spielen und bei der ganzen Bandbreite sehr, sehr schwer sein. Das heißt, da ist es dann einfach wichtig zu schauen, was fällt uns auf, was fällt den Jugendlichen auf und das dann auch einfach transparent auf der Website zu schreiben. Beispielsweise jetzt, wir hatten den Fall bei FIFA. Das neue FIFA 21 bietet 3 Farbenblind-Modi an. Da hatten wir jetzt aber in der Gruppe keinen Jugendlichen, der davon direkt betroffen war. Und dann haben wir dann auf der Website geschrieben, hey, FIFA 21 bietet 3 Farbenblind-Modi an. Wir konnten jetzt aber selber nicht genau sagen, ob die was taugen, wie gut diese Farbenblind-Modi sind. Hier sind aber ein paar Screenshots. Schreibt uns gerne an, wenn ihr irgendwie noch mehr Bildmaterial dazu haben möchtet. So kann man das dann beispielsweise umgehen.
Welches Spiel oder welche Art von Spiel, um es vielleicht ein bisschen breiter zu fächern, hat denn aus deiner Sicht tendenziell eine, ja, gute bis okaye Barrierefreiheit?
Finde ich pauschal sehr schwer zu beantworten. Mein erster Impuls wäre beispielsweise ein Spiel, was einfach vom Spiel aus wenig Eingabe erfordert. Beispielsweise ein Spiel, was jetzt irgendwie ein 2D-Plattformer ist, weil da muss man jetzt irgendwie keine Kamera bewegen und hat nicht dieses Problem, die Kamera immer mitzubekommen, dahin, wo man selber hinsteuern möchte. So, das würde mir jetzt zum Beispiel spontan einfallen. Ich denke, solche Spiele und auch oft einfach Partyspiele, ich denke jetzt an Super Mario Party und auch an Mario Kart, solche Spiele, die ja auch darauf ausgelegt sind, von der größtmöglichen Masse gespielt zu werden, die ja von Haus aus einfach niedrigschwellig sind, weil man will ja mit ja nicht nur die Hardcore-Gamer erreichen, sage ich mal, sondern auch die Familien, die sind dann von Haus aus teilweise einfach etwas leichter und dadurch etwas zugänglicher. Ich glaube, für diese Spiele ist es einfach leichter, Barrieren zu vermeiden. Genauso kann aber auch ein Third-Person-Action-Adventure barrierefrei sein, wenn die Kapazitäten und Ressourcen und der Wille da ist.
Ich finde, du hast einen ziemlich interessanten Punkt angesprochen. Gerade halt immer größere Firmen wie Sony oder Microsoft, die versuchen ja durch unterschiedliche Methoden oder Produkte Barrierefreiheit im Gaming sichtbarer zu machen, beziehungsweise die Schwelle einfach so niedrig wie möglich zu bekommen. Wie seht ihr als Gaming ohne Grenzen diese Entwicklung, beziehungsweise was ist dir da so in den letzten Jahren aufgefallen als Entwicklung?
Ja, mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass da was getan wird, dass das Interesse da ist und dass man auch teilweise manchen Entwicklerstudios schon so ansieht, okay, beispielsweise das ist jetzt ein Spiel von Ubisoft, die haben bei den letzten 3 Far Crys oder so hatten die immer schon Geräuschuntertitel. Dann wird es wahrscheinlich beim nächsten Far Cry auch so sein, dass man dann schon so ein bisschen ausmachen kann, okay, bei den Entwicklern wird ein bisschen mehr drauf geachtet als bei anderen, weil tendenziell schon meiner Meinung nach die Entwicklung sehr positiv ist, dass viele Spiele sich des Problems bewusst sind und da auch irgendwie versuchen, eben dran zu arbeiten. Weil es natürlich auch einfach immer ja mehr in den Fokus rückt auch.
Welcher Ansatz ist denn, also ich glaube, es ist schwierig, da eine allgemeingültige Antwort drauf zu finden, aber wo ist der Ansatz leichter für die, die es später betrifft, nämlich die Spielerinnen und Spieler? Ist es bei der Eingabe oder schon bei der Entwicklung? Weil das ist, finde ich, so ein bisschen der Trend, den ich gerade beobachte. Microsoft setzt eher so auf seine Eingabegeräte, den Adaptive Controller von Sony, für die Xbox zum Beispiel, der ja programmierbar ist von vorne bis hinten. Und Sony macht zum Beispiel sehr viel, was direkt die Spiele angeht, was ihre First-Party-Titel angeht. Ein Last of Us Part 2, was ja dahingehend total neue Möglichkeiten eröffnet hat. Und dann jetzt führen sie das halt mit Spielen wie Ratchet und Clank zum Beispiel weiter.
Ja, also erstmal finde ich das eine total spannende Erkenntnis, das habe ich mir auch schon gedacht, warum Sony da irgendwie nicht nachzieht, weil ja anscheinend doch klar ist, wie das Problem ist und auch ja anscheinend sehr viel Kompetenz versammelt ist. Ich glaube, das ist tatsächlich geteilt und pauschal schwer zu beantworten. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt gerade bei motorischen Einschränkungen dieser Adaptive Controller einfach, also die Hardware-Lösung, die wichtigere ist. Weil das ist ja auch das im Endeffekt, wofür er erschaffen wurde. Ne? Er ist ja jetzt nicht dafür gemacht worden, um eine Sehschwäche auszugleichen. Das sind alles Dinge, die eher vom Spiel selber ja quasi gegeben sein müssen. Ich glaube, gerade im motorischen Bereich können alternative Eingabemethoden einfach sehr, sehr unterstützen, wobei die natürlich auch aufs, also wobei das Spiel da auch was bieten muss. Das heißt, wenn ich ein Spiel habe, was mir kein Button-Remapping ermöglicht, also sprich, dass ich mir die Tasten umstellen kann, so wie es mir gerade passt, muss ich das irgendwie immer im Xbox-Menü selber machen, was dann teilweise umständlich ist. Dann muss ich das für verschiedene Spiele wieder umstellen. Das heißt, diese beiden Dinge, sag mal, eine alternative Eingabe und die Softwaremöglichkeiten, bedingen sich teilweise auch und können dann auch so eine Art von, ja, von Symbiose bilden.
Wenn wir uns jetzt nochmal eure Arbeit im Speziellen angucken, du hast ja gerade auch über die Gruppen geredet und darüber, dass da ganz viele unterschiedliche Leute mit den verschiedensten Hintergründen dran beteiligt sind. Wie könnte ich jetzt als jemand, der gerne versuchen möchte, eure Arbeit zu unterstützen, entweder als jemand, der Barrierefreiheit nicht so in Anspruch nehmen muss, euch unterstützen, beziehungsweise vielleicht sogar als jemand, der sagt, ey, ich bin jemand, ich bin Gamerin, ich bin Gamer, ich benutze Barrierefreiheit häufig und möchte da gerne einen Teil zu beitragen. Wie kann man euch da unterstützen oder mit euch in Kontakt treten?
Ja, wir freuen uns erstmal immer total darüber, wenn Leute mit uns in Kontakt treten. Wir sind eigentlich auf allen gängigen sozialen Medien da, also ich sage jetzt mal Instagram, Twitter und Facebook. Und dann natürlich auch eine E-Mail-Adresse, die auf der, also die auf unserer Website einzusehen ist. Und man kann mit uns immer sehr gerne ins Gespräch kommen. Wir freuen uns natürlich besonders, wenn betroffene Personen auf uns zukommen. Oftmals gibt es da auch einfach mal einen Redebedarf und einfach der Wunsch, sich auszutauschen, weil das auch teilweise ein ja, wenn es einen nicht betrifft, vielleicht auch vielen Leuten nicht so klar ist und dass man, da besteht immer eine Möglichkeit. Natürlich freuen wir uns auch immer über Feedback, wenn wir jetzt quasi eine Beurteilung hochladen und da ist jetzt eine betroffene Person, die sagt, das sehe ich aber komplett anders. Irgendwie, ich finde das Spiel in dem Teil überhaupt nicht barrierefrei. Ich weiß nicht, wie ihr darauf gekommen seid. Freuen wir uns dann natürlich auch auf den direkten Austausch, weil im Grunde genommen, also am Ende des Tages sind es ja nur die betroffenen Menschen selber, die sagen können, so ist das Spiel jetzt für mich spielbar. Und oder auch nicht. Und das so aufs Projekt bezogen und ein bisschen weitergefasst, einfach auch mal so ein bisschen darauf zu achten, was so ein Spiel bietet. Also selbst seit ich quasi Teil des Projektes bin und mich mit der Thematik befasse, mache ich als allererstes, wenn ich ein neues Spiel beginne, mal die Einstellungen an und gucke, was das Spiel mir so bietet. Und das ist einfach so eine Gewohnheit geworden. Das ist auch was irgendwie ganz ganz spannend finde, das mache ich mit jedem Spiel und da kann man ja vielleicht mal in Austausch kommen mit Freundinnen und Freunden, was einem so auffällt.
Vielen Dank, Julius. Und wenn ihr mehr über das Projekt erfahren wollt, dann geht einfach auf www.kölncampus.com. Da haben wir euch in der Sendungsankündigung einen Link hingepackt, auf den ihr dann zur Website von Gaming ohne Grenzen kommt. Hier geht's jetzt erstmal weiter mit Musik.